Auf den Spuren eines Mörders. Quer durch die Straßen von Hannover. Direkt vor deiner Haustür.
Mord vor Ort. Willkommen bei Folge 2 von Mord vor Ort. In diesem Podcast erzählen wir die echte Geschichte rund um den Serienmörder Fritz Hamann. Dazu reisen wir an die Orte des Geschehens und nehmen vor Ort diesen Podcast auf. Es wird manchmal hart und wir kommen an die Grenzen des Erträglichen. Ihr findet zu jeder Folge alle Triggerwarnungen in den Shownotes.
In der letzten Folge haben wir uns in die Zeit der 1920er Jahre zurückkatapultiert. Wir haben erfahren, welche Bedingungen zu dieser Zeit herrschten und wie Hamann das für seine Zwecke ausnutzte. Und wir haben die Orte der Sünde in Hannover kennengelernt, wo sich Hamanns soziales Leben abspielte. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann startet am besten dort. Denn wir werden uns von Folge zu Folge tiefer in diesen Fall eingraben.
In dieser Folge lernen wir einen Jungen kennen. Er ist ziemlich cool und frech. Er geht auch mal über Grenzen und hat einen unersättlichen Durst nach Freiheit und Spaß. Was er aber noch nicht weiß, dieser Lebensstil führt ihn direkt in die Arme von Fritz Hamann. Was mit einer scheinbaren Freundschaft beginnt, endet mit dem Tod. Man wird seine Leiche nie finden.
Er ist immer auf der Suche nach der nächsten Party. Friedel Rothe, 17 Jahre alt und definitiv kein Freund von Traurigkeit. Man könnte sagen, er gehört zu den coolen Kids. Er raucht, trinkt und sucht auch schon mal Körperkontakt. Von seinen Freunden wird er auch der wilde Friedel genannt. Und das findet sich auch an seinem Kleidungsstil wieder. Sein Outfit? Grau-grüne Schlapphüte, Streifenhose und farbenfrohe Krawatten. Generell schmeicheln seine Klamotten sein jungenhaftes Aussehen. Er wird als hübsch beschrieben, mit glatter Haut und einem kindlich frechen Gesicht.
Das und auch sein Temperament hat er wahrscheinlich von seinen Eltern geerbt. Die betreiben ein Hotel und eine Bar. Ihm geht es ganz gut. Er hat sogar ein eigenes Zimmer, das er abschließen kann. Aber vor allem seitdem sein Vater an die Kriegsfront geschickt wurde, treibt sich Friedel bis spät in die Nacht in den einschlägigen Lokalen herum. Oder auch am Kröpke, einem der Orte der Sünde, die wir in der letzten Folge ja kennengelernt hatten. Hier chillt er mit seinen Freunden. Er ist der Mutige in seiner Clique, aber eben auch noch irgendwie ein Kind.
Und um ein Kind macht sich eine Mutter Sorgen. Es scheint ihm die Strenge des Vaters zu fehlen. Neben seinen nächtlichen Eskapaden fängt Friedel an, regelmäßig die Schule zu schwänzen. Und das gefällt Mutter Rothe gar nicht. Aber alles Schimpfen und Meckern zeigt keine Wirkung bei ihrem Jungen. Ganz im Gegenteil, er bleibt nachts sogar noch länger weg. Seine Mutter kocht vor Wut und macht das, was damals in Erziehungssachen üblich ist. Sie schlägt ihn. Wieder und wieder. Irgendwie muss sie ihm doch seine Flausen herausprügeln können. Doch das kann sie nicht. Am nächsten Tag packt Friedel heimlich seine Sachen, steckt noch einen ordentlichen Betrag Geld ein und verlässt die Wohnung. Es ist der 25. September 1918. Was seine Mutter noch nicht weiß, sie wird ihren Sohn nie wiedersehen.
Zwei Tage vergehen, bis es ein Lebenszeichen von Friedel gibt. Er schreibt ihr eine Postkarte. Er schreibt, dass er erst wieder zurückkehrt, wenn sie wieder nett zu ihm ist. Er vermisst die liebevolle Seite der Mutter und jene, die ihm alles durchgehen lässt. Die Mutter aber kann keinen Kontakt zu ihm aufnehmen. Friedel hat keine Adresse angegeben und so bleibt er verschwunden. Wenige Tage später bekommt Vater Rothe Urlaub vom Militärdienst und kehrt nach Hannover zurück. Als er hört, dass sein Sohn verschwunden ist, geht er direkt zur Polizei. Er erstattet eine Vermisstenanzeige, doch die Polizei ist massiv unterbesetzt. Außerdem verschwinden regelmäßig junge Männer und die meisten tauchen ja auch irgendwie wieder auf. So sind sie halt. Dass die Polizei das Verschwinden von Friedel nicht auf ihre Prio-Liste setzt, nervt den Vater, verständlicherweise. Er stellt eigene Ermittlungen an und gibt alle Hinweise an die Beamten weiter.
Der Vater findet Friedels Freunde. Doch auch sie haben Friedel nicht wiedergesehen, seitdem er von zu Hause ausgerissen ist. Aber sie erinnern sich an eine merkwürdige Begegnung. Am Café Kröpke lernten sie einen feinen Herren kennen, eine Art Polizist. Er beschenkte sie und führte sie danach in den Wald hinter dem Café. Dort verführte er die minderjährigen Jungen. Und Friedel soll diesem Herren wohl besonders nahe gekommen sein. Und scheinbar nicht zum ersten Mal. Friedel erzählte seinen Freunden, ich bin schon in seiner Wohnung gewesen, da amüsieren wir uns und rauchen. Auch die Freunde machen sich nun Sorgen und schmieden einen Plan. Wenn sie diesen Mann vom Café wiedersehen sollten, dann folgen sie ihm nach Hause. Vielleicht ist Friedel ja dort. Und sie haben Erfolg. Sie finden die Wohnung des Mannes in der Zellerstraße 27. Und nicht nur das. Sie finden auch heraus, wie dieser Typ heißt. Es ist Fritz Hamann.
Die Polizei kann ohne konkreten Verdacht auf eine Straftat nichts machen. Also legt sich der Vater von Friedel auf die Lauer und beschattet die Wohnung von Hamann. Etwas Ungewöhnliches kann er nicht entdecken. Genauso wenig gibt es Zeichen von seinem Sohn. Doch er ist sich sicher. Sein Sohn ist bei diesem Mann. Und selbst wenn nicht, dann weiß der Hamann vielleicht, wo Friedel ist. Nach weiterem Drängen kann er die Polizei überzeugen, doch einmal in der Wohnung des Hamann nachzuschauen. Zu diesem Zeitpunkt ist Friedel bereits über 2 Wochen verschwunden.
Hamann ist sichtlich überrascht, als die Polizei seine Wohnung durchsuchen will. Denn das Timing passt ihm leider gar nicht. Er und ein großer, schlanker Junge liegen nackt im Bett. Noch dazu, der Junge ist minderjährig und ein Bekannter von Friedel. Wo Friedel ist, weiß Hamann nicht. Trotzdem werden er und sein Sexpartner in Handschellen abgeführt. Nicht, weil man ihnen etwas wegen des Verschwindens von Friedel zur Last legen konnte. Sex zwischen Männern gilt damals als Unzucht. Beide werden verurteilt. Hamann muss für 9 Monate ins Gefängnis.
Tobi, bevor wir jetzt näher auf den Ort eingehen, an dem wir uns ja hier heute befinden, du bist schwul. Wie geht es dir damit, wenn du sowas hörst?
Ich bin wirklich erstaunt. Also einerseits ist es für mich absolut unverständlich, warum man damals Homosexualität als Unzucht betitelt hat, wobei das, naja, in einigen Teilen der Erde ja auch heute nicht anders ist. In mehreren Ländern würde mich tatsächlich die Todesstrafe erwarten, aufgrund meiner Homosexualität. Und zurück in den 20ern, damals schwankte man ja, ob es einfach kriminell ist oder auch vielleicht einfach eine Krankheit. Beides nicht sehr charmant dafür, wenn man bedenkt, dass 2 erwachsene Männer sich lieben. Mehr ist es ja auch nicht. Andererseits muss ich auch sagen, dass es mich echt erstaunt hat, wie offen man dann doch mit dem Thema umgegangen ist und in einigen Städten zu der Zeit zumindest, naja, auch geduldet worden ist. Ich glaube, Berlin und Hannover waren damals schon Vorreiterstädte und andere Gegenden wiederum gar nicht. Aber so ist es auch heute. Jetzt gibt es auch einige Städte oder Gegenden, in denen ich niemals mit meinem Freund händchenhaltend durch die Stadt gehen würde. Einfach aus Angst davor, dass andere dadurch so getriggert werden und gewalttätig werden.
Krass. Und das ist so traurig zu hören, dass du dich auch heute mit solchen Gedanken beschäftigen musst. Also, das ist echt heftig. Du hast davon gesprochen, dass Hannover damals eine Vorzeigestadt zu dem Thema gewesen sein könnte. Wir befinden uns ja jetzt gerade im Zentrum der Stadt, am Kröpke. Und wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen. Wir sind direkt an der noch erhaltenen Kröpke-Uhr. Und wir haben ja jetzt hier den besten Rundumblick auf die City sozusagen. Hinter uns steht auch noch das Café, in dem wir ja eben auch noch einen Kaffee getrunken haben, so wie viele Hannoveraner damals schon. Das Café Kröpke war ja bekannt als schwuler Treffpunkt. Wie ist es für dich, heute hier zu sein?
Ich bin ehrlich, ich muss sagen, dass der Kröpke einer der wenigen Orte ist, an denen ich mich als Schulermann am unwohlsten fühle.
Ach echt? Warum das denn?
Naja, hier ist erstmal sehr viel los und von allen Seiten kommen die unterschiedlichsten Leute. Es sind immer viele Demos, manchmal auch mit extremen Gedanken oder Glaubenssätzen. Das Risiko ist mir einfach zu groß. Wahrscheinlich wird auch nichts passieren.
Ja, aber der Kröpke ist jetzt auch nicht für seine friedliche Atmosphäre bekannt, das stimmt schon. Also sobald bekannt ist, dass in der Stadt irgendwas los ist, positionieren sich hier ja auch die Hundertschaften der Bundespolizei. Also kann ich dann schon nachvollziehen.
Aber ich habe diesen Spot jetzt auch etwas lieber gewonnen durch unsere Recherchen. Hier schien ein wirklich wichtiger Safe Space gewesen zu sein und dafür bin ich wirklich dankbar.
Blicken wir doch mal zurück, was du vor 100 Jahren hättest wissen müssen. Im Paragraph 175 des Deutschen Strafgesetzbuches aus dem Jahr 1872 heißt es: Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen. Es fallen Worte wie Päderastie, Bestialität, Sodomie. Schwulsein ist per se erstmal kein Verbrechen, aber der sexuelle Verkehr zwischen Männern ist strafbar. Das gilt auch, wenn der Sex nicht einvernehmlich ist. Beide Männer sind dann Täter. Zu dieser Zeit werden in Deutschland rund 500 Personen wegen Unzucht angeklagt, über 400 verurteilt. Lesbische Handlungen dagegen bleiben straffrei, weil Frauen einfach nicht für voll genommen werden.
Dieser Paragraph 175 wird zu einem geflügelten Begriff. Schwule werden als 175er bezeichnet. Familien wollen am 17.05. keine Kinder bekommen aus Angst, diese könnten dann schwul werden. Denn dann würden sie auf der rosa Liste landen. Das ist die Kartei, in der alle homosexuellen Männer eingetragen und fotografiert sind. Und in Hannover stehen einige Namen auf der rosa Liste, auch Fritz Hamann steht darauf, schon lange bevor er wegen Unzucht verhaftet wird. Ein Zeitzeuge und Historiker wird später sinngemäß sagen: Die Hannover Polizei wäre selbst dann unterbesetzt, wenn sie nur die Homosexuellen observiert hätte. Und er hat wahrscheinlich recht. Gerade am Kröpke, wo sich auch Hamann herumtreibt, ist ein echtes Eldorado für Schwule aus Deutschland und ganz Europa.
In der Gesellschaft streitet man, ob der Paragraph 175 abgeschafft werden soll. Ein Bündnis aus Wissenschaftlern und die linke Bevölkerung ist dafür. Auch bei den Konservativen ist man sich nicht einig. Nicht verwunderlich, die Rechte ist dagegen. Schwule Männer verstecken sich und ziehen sich in ihre Safe Spaces zurück. Zu groß ist einfach die Gefahr, erwischt und verhaftet zu werden. Einer dieser Rückzugsorte ist die Gegend um das Café Kröpke mit dem zentralen Schwulenstrich. Hier treffen sich die Menschen von Welt und aus aller Welt. Ringsherum sind Lokale und Bars, Theater, Varietés und gehobene Restaurants. Die Menschen sind weltoffen und interessieren sich nicht wirklich dafür, welche Sexualität jemand hat. Hier gibt es auch mal öffentliche, schmachtende Blicke oder Männer, die Händchen halten.
Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Stimmung hier damals war. Im Café, in den Bars und auch so drumherum. Ich glaube, es ist so eine ähnliche Aufbruchsstimmung wie vielleicht heute bei den CSDs. Also könnte ich mir vorstellen. Aber ich will jetzt auch nicht überromantisieren. Nicht jeder, der hier war, war ja auch hier, weil er wirklich schwul war.
Und wenn wir heute am Café vorbeischauen, dann blicken wir ja direkt auf den Opernplatz. Das ging früher tatsächlich nicht durch den kleinen Wald hinter dem Café. In dem haben ja die männlichen Sexarbeiter ihre Dienste angeboten und verrichtet. Teils freiwillig, teils weil es das Überleben sicherte. Wenn ihr euch übrigens anschauen wollt, wie es damals am Kröpke aussah, dann folgt uns doch gerne auf Instagram unter mordvorort-podcast. Da haben wir nämlich Bildmaterial für euch.
Naja, und dann gibt es da ja auch noch den Stammgast, Hamann.
Findest du es nicht auch irgendwie gruselig, wenn du dir jetzt vorstellst, dass Hamann genau hier gestanden haben könnte, wo wir jetzt diesen Podcast aufnehmen und er sich dann hier die Jungs ausgesucht hat?
Danke, Kerstin. Jetzt ist meine romantische Vorstellung endgültig weg.
Ja, sorry, aber...
Nee, du hast ja recht. Es ist ja nicht nur, dass er hier regelmäßig rumgelungert hat. Genau hier, wo jetzt hunderte Menschen herumlaufen und shoppen und gute Laune haben, genau hier beginnt die Verwandlung Hamanns. Du weißt warum?
Er lernt sein erstes Opfer kennen.
Friedrich
Friedel Rothe ist wie so oft am Abend unterwegs und hüpft von einer Stehbierhalle in das nächste Lokal rund um das Café Kröpke. Und hier trifft er zum allerersten Mal auf Fritz Hamann. Es ist eine unschuldige Begegnung zwischen den beiden. Zumindest vorerst. Denn Hamann hat den Friedel längst ausgecheckt. Seine jungenhafte Gestalt, das glattrasierte Äußere und das noch kindliche Benehmen. Friedel ist genau Hamanns Typ. Sie unterhalten sich und trinken zusammen. Friedel muss vom Hamann begeistert gewesen sein. Ein reifer und netter Kerl, der ihm Schnaps und Zigaretten ausgibt, das ist genau nach seinem Geschmack. Dass Hamann hier und da mal die Hand auf seine Oberschenkel legt, scheint nur ein rechter Preis dafür zu sein. Irgendwann macht Hamann das Angebot, zu sich zu gehen. Dort könnten sie ja weiter rauchen und trinken. Die Nacht ist noch jung und Friedel stimmt direkt zu. Die beiden verstehen sich gut. Alle seine Freunde haben ältere Bekanntschaften und einige von ihnen bekommen auch hin und wieder etwas geschenkt. Aber mit einem waschechten Polizisten ist niemand befreundet. Das ist so cool in Friedels Augen.
Auch Hamann gefällt diese Bekanntschaft sehr. In dieser Nacht verlässt Friedel spät, aber lebendig die Wohnung des Hamann. Er wird in den nächsten Tagen regelmäßig hier sein. Aber sie treffen sich auch draußen. Sie gehen zusammen Billard spielen oder sammeln Bucheckern im riesigen Stadtwald von Hannover, der Eilenriede. Schnell entsteht eine Freundschaft zwischen den beiden. Noch schneller wird diese Beziehung intim. Inzwischen ist Friedel regelmäßig in der Wohnung des Hamann. Zum Trinken, zum Rauchen und für Sex.
Als er sich Friedels Freundin als Polizist vorstellt, sind sie vermutlich sehr von Hamann beeindruckt. Er muss eine Art Promi sein, so wie er am Kröpke begrüßt und umringt wird. Hamann selbst ist ebenfalls von Friedels Freundeskreis begeistert. Jede Menge Puppenjungs. Er fackelt nicht lange und nach ein paar Geschenken führt er die Clique in den Wald hinter dem Kröpke. Dann fallen die Hosen zu Boden.
Friedel und Hamann gehen nun täglich aus. Sie spazieren durch den Stadtwald, trinken in den Kneipen, haben Sex in Hamanns Wohnung. Und sie gehen zusammen zur Herbstkirmes, die trotz der angespannten Zeit stattfindet. Ein paar Leute beobachten, wie die beiden bei den Spielbuden stehen. Es wird das letzte Mal sein, dass sie Friedel lebendig sehen.
Es ist ein herbstlicher Abend, als Friedel an Hamanns Tür klopft. Aufgebracht erzählt der 17-Jährige vom Streit mit seiner Mutter und dass er nun endgültig keinen Bock mehr darauf hat, sich von ihr herumkommandieren zu lassen. Hamann hat die zündende Idee. Friedel zieht einfach bei ihm ein. So können sie noch mehr Zeit miteinander verbringen. Doch Friedel denkt an seine Mutter und ob sie sich wohl Sorgen um ihn macht. So wie sie es immer tut. Er fasst sich ein Herz und schreibt einen Brief an seine Mutter. Wenn sie wieder nett ist, wird er zurückkommen.
Wir wissen nicht, ob es derselbe Abend ist oder an den Tagen darauf. Friedel und Hamann sind in der Wohnung und liegen zusammen auf der schmalen Matratze. Eins ist klar, Hamann will Sex, doch Friedel hat keine Lust. Hamann wird durch Friedels Abwehrversuche nur noch geiler. Und dass ihn dieser junge Bengel so geil macht und abweist, macht ihn aggressiv. In dieser Nacht missbraucht Hamann den Jungen. Er verfällt in einen regelrechten Rausch und vergisst alles um sich herum. Er wird später sagen, dass er in diesem Moment seine Tour hatte. Danach fällt er in einen tiefen Schlaf. Am nächsten Morgen ist Friedel tot.
Ich glaube, das überrascht uns jetzt nicht wirklich. Mich nimmt es trotzdem mit, dass so ein junger Mensch durch eine falsche Entscheidung. Ja, also.
Total, ich weiß, was du meinst. Hätte ich hier am Kröpke, wo wir jetzt gerade stehen, zur richtigen Zeit einfach mal Nein gesagt, wer weiß. Wobei wir natürlich ganz klar sagen wollen, dass nicht Friedel die Schuld an seinem Mord trägt.
Nee, absolut.
Jetzt stehen wir gerade genau am Kröpke. Heute ohne Schwulenstrich, ohne Stehbierhallen und Lokale. Wenn wir an den lebendigen Friedel denken, wie hast du ihn kennengelernt, Tobi?
Also klar, war er das Vorzeigekind? Nein. Aber er war halt auch 17 und ich weiß nicht, wie du mit 17 warst, Kerstin, aber ich hatte damals auch nur Party im Kopf. Also ich kann mich nur zu gut in Friedel reindenken. Ich fand es damals auch super cool, wenn mir Ältere Schnaps besorgt haben und ich sie meinen Freunden vorstellen konnte. Das ging wohl auch allen so, glaube ich. Und ich glaube, er hat sich einfach nach dem ultimativen Freiheitsgefühl gesehnt und sich wahrscheinlich größer gefühlt, als er ist. Ich habe zumindest in dem Alter gedacht, dass ich ultra erwachsen bin und mir die Welt gehört.
Ja, spannend, Tobi. Ich bin ja ein Kind der Stadt und bin nach meinen Partynächten auch immer hier über den Kröpke gelaufen. Und wahrscheinlich war ich dabei genauso unbedarft wie Friedel Roth, würde ich mal meinen. Da komme ich jetzt ehrlicherweise, wenn wir so drüber sprechen, ein bisschen Gänsehaut und nehme den Kröpke jetzt auch irgendwie ganz anders wahr. Hier ist wirklich tragisch Geschichte geschrieben worden. Was nett begann ist, naja, also Friedel Roth wird als erster Mord von Fritz Hamann in die Geschichtsbücher dieser Stadt eingehen. Das können wir festhalten. Zumindest in der Mordreihe, die man Hamann nachweisen konnte.
Aber Kerstin, niemand weiß es so genau. Was war der Trigger? Warum traf es in dieser Nacht Friedel Roth? Ich glaube, dass es jeden hätte treffen können und dass der Trigger ganz, ganz niedere Beweggründe sind. Vielleicht irgendwas aus seiner eigenen Kindheit oder so. Vielleicht blicken wir in einer der nächsten Folgen mal tatsächlich in Hamanns Vergangenheit. Ich will da auch gar keine Rechtfertigung finden oder sowas. Aber vielleicht finden wir irgendwie ein Muster oder Anhaltspunkte.
Gute Idee. So, und jetzt nochmal zurück zum Fall.
Yes. Aber vorher holen wir uns noch schnell was zu trinken vom Kiosk hier am Platz. Weil für das, was jetzt kommt, brauche ich auf jeden Fall was Härteres.
Es ist alles voller Blut, als Hamann am nächsten Morgen erwacht. Neben ihm liegt der leblose Friedel. Was auch immer in der letzten Nacht passiert ist, so hätte sie nicht enden sollen. Wie reagiert Hamann darauf? Er hat jemanden umgebracht. Die Luft ist schwer vom Geruch nach Blut und Schweiß. Hamann steht auf, er öffnet das Fenster, er kocht sich einen starken Kaffee. Sein Zimmer ist nicht groß und so muss er zwangsläufig auf seinen toten Freund schauen. Er leert seinen Kaffee in schnellen Zügen, denn der Tag wird lang.
Wir wollen an dieser Stelle nochmal auf die Triggerwarnungen hinweisen. Wir erzählen, was passiert ist. Der folgende Part gehört dazu, ein echtes Bild zu zeichnen von einer Person, die in der Stadt Hannover als Kult gilt. Bitte höre nur weiter, wenn du dich wohlfühlst.
Hamann muss die Leiche entsorgen. Den Jungen aus der Wohnung zu tragen, das ist zu auffällig und auch zu schwer. Er greift zum einfachen Küchenmesser und zum Hackebeil. Die nächsten 8 Tage ist er damit beschäftigt, die Leiche zu zerstückeln. Die einzelnen Körperteile verpackt er in Taschen. Im Dunkeln macht sich Hamann auf in die Einriede. Hier hat er gute Stunden mit Friedel verbracht. Hamann meint, dass Friedel hier seine letzte Ruhe finden soll. Er vergräbt die Leichenteile. Friedel Roth wird das einzige Opfer bleiben, das Hamann auf diese Weise verscharrt.
Zurück in der Wohnung verbleiben nur noch der Schädel des Jungen und seine Kleidung. Letztere verbrennt Hamann im Heizofen. Den Kopf wickelt er in Zeitungspapier und platziert ihn hinter dem Ofen. Hamann kauft starke Reinigungsmittel. Er putzt stundenlang. Nachdem das letzte Kleidungsstück im Ofen zu Asche zerfallen ist, geht er zurück zum Kröpke. Er sucht einen neuen Jungen. Die gemeinsame Zeit, die vielen Erinnerungen, die Hamann mit Friedel hatte, komplett egal. Spätestens jetzt wird klar, dass Hamanns Gefühlswelt eine Eiswüste ist. Er ist zurück auf der Jagd. Nach Puppenjungs, nach Sex, nach dem nächsten Kick.
Wir sind ja noch nicht an dieser Stelle angekommen, aber später wird Hamann sich nicht mehr erinnern können, wo genau er Friedel beerdigt. Also in Anführungszeichen. Oder verscharrt hat. Es schien ihm aber auch total egal zu sein.
Ich muss sagen, mir ist schlecht.
Ja, mir auch.
Das ist so hart und unglaublich. Ich denke, dass Friedel vielleicht sogar mehr in ihm gesehen hat. Und dann macht er nicht das, was Hamann will. Und dann, nee.
Ja, das, was Hamann mit dem toten Körper gemacht hat, ist einfach abartig. Punkt. Weißt du, einige Geschichtsschreiber der damaligen Zeit schreiben ja auch, dass man an der Art, dass Hamann die Leiche in der Einriede und auf dem Friedhof verteilt hat, erkennen kann, dass Friedel ihm wichtig gewesen sein soll oder, sagen wir mal, zumindest mehr bedeutet haben muss als die folgenden Opfer.
Einen Scheiß. Er hat den Jungen in transportable Stücke geschnitten, 8 Tage lang.
Wir haben am Anfang die Geschichte aus der Sicht von Friedels Familie und Freunde erzählt und nun die Perspektive von Friedel und Hamann eingenommen. Aber es sind ja jetzt gerade beide Teile noch nicht synchron. Erinnerst du dich noch an die Hausdurchsuchung bei Hamann?
Ja klar, er wurde festgenommen, weil er da... Krass. Ja, er war ja schon wieder mit einem anderen Jungen im Bett.
Und das ist nicht alles. Wir bleiben in der Chronologie. Er ist zurück, hier bei uns am Kröpke. Einer von Friedels Bekannten ist auch gerade am Kröpke. Schnell kommen er und Hamann ins Gespräch. Wo Friedel sei, das wisse Hamann nicht. Er hätte ihn schon seit Tagen nicht gesehen. Aber so ist er ja, der wilde Friedel. Der 13-Jährige hat schon viel vom coolen Hamann gehört. Und nun verspricht der reife Herr ihm was zu essen und ein paar Geldscheine. Es dauert nicht lange und Hamann führt ihn zu sich nach Hause. Sie haben Sex, als es an der Tür wummert. Die Polizei überrascht die beiden. Wir wissen, beide werden in Handschellen gelegt und abgeführt. Und um es nochmal zu verdeutlichen, Hamann wird wegen Unzucht abgeführt und nicht, weil der 39-Jährige Sex mit einem Kind hat.
In Handschellen wird Hamann nach Friedel befragt. Schweiß bildet sich auf seiner Stirn, als er sagt, dass er nicht wisse, wo Friedel ist. Die Polizisten schauen sich im kleinen Zimmer um und tasten mit einem Stock unters Bett. Hier ist er nicht. Hamann wird mit auf die Wache genommen. Er muss für 9 Monate hinter Gittern. Später freut Hamann sich darüber, wie dämlich die Polizisten waren. Hätten sie nur ein kleines bisschen genauer geschaut, wären sie nicht so abgelenkt gewesen durch die nackten Männer. Dann hätten sie vielleicht hinter dem Ofen geschaut. In Zeitungspapier eingewickelt liegt dort der abgetrennte Schädel von Friedel Rothe.
Der Polizist, der für die Hausdurchsuchung verantwortlich ist, gibt später zu Protokoll: Ich sollte nach einem Jungen schauen, nicht nach einer Leiche. Noch bevor Hamann seine Haft antritt, verscharrt er den Kopf in einem fremden Grab. Friedels Überreste werden nie gefunden. Hamann kann sich später nicht mehr erinnern, wo er die einzelnen Teile verscharrt hat. Generell kann er sich an vieles nicht erinnern, nachdem er seine Tour hatte.
Seine Tour. Wie konnte es so weit kommen? Wodurch wurde Hamann zum Monster? Was ist der Trigger, der Kippschalter, ab dessen Punkt er alles um sich vergisst und blind vor Wut und Erregung mordet? In der nächsten Folge gehen wir auf Spurensuche. Wir tauchen ab in das Innere eines Menschen, dessen Handlungen auf uns absurd, brutal und bestialisch wirken. Wir gehen in die Vergangenheit des Hamann und suchen nach Erklärungen, wenn es diese überhaupt gibt.
Warte nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck. Aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg. In Hannover an der Leine, rote Reihe Nummer 8, wohnt der Massenmörder Hamann, der schon manchen umgebracht. Hamann hat auch ein Gehilfen, ganz hieß dieser junge Mann. Dieser lockte mit Behagen alle kleinen Jungen an. Da da da, da 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 da, da 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 da. Warte, warte, nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck. Aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg.
Mord vor Ort ist eine private Produktion von Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Vielen Dank an das Ingenieurbüro Hess und die Agentur Relevant.
Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Für mehr Einblicke folgt uns bei Instagram unter mordvorort_podcast.